Das Gefängnis von Hung Nam im Schnee. Der wertvollste Besitz im Gefängnis nach Nahrung war eine Nadel und ein Faden. Unsere Kleidung wurde durch die harte Arbeit abgenutzt und zerrissen, aber es war schwierig, eine Nadel und einen Faden aufzutreiben, um sie zu flicken. Nach einer gewissen Zeit schauten die Gefangenen wie Bettler in Lumpen aus. Es war wichtig, die Löcher in unserer Kleidung zu stopfen, um die kalten Winterstürme wenigstens ein bisschen abzuhalten. Ein kleiner Stofffetzen, den man zum Beispiel auf dem Weg gefunden hatte, war extrem wertvoll. Selbst wenn der Stoff mit Kuhdung bedeckt war, stritten die Gefangenen darum und versuchten ihn zu bekommen. Als ich die Säcke mit Düngemittel trug, entdeckte ich einmal eine Nadel, die in einem der Säcke steckte. Sie war wahrscheinlich bei der Herstellung des Sackes dort zufällig vergessen worden. Von dieser Zeit an wurde ich der Näher des Hung Nam Gefängnisses. Es war so eine Freude, diese Nadel gefunden zu haben. Jeden Tag flickte ich Hosen für die Mitgefangenen. Selbst mitten im Winter war es in der Düngemittelfabrik so heiß, dass wir schwitzten. Sie können sich also vorstellen, wie unerträglich heiß es erst im Sommer war. Aber ich krempelte nicht ein einziges Mal meine Hose hoch und ließ meine Haut sehen. Selbst während der heißesten Zeit im Sommer hielt ich meine Hosenbeine in der traditionellen koreanischen Art zugebunden. Andere zogen ihre Hose aus und arbeiteten in der Unterhose. Aber ich war immer ordentlich gekleidet. Wenn die Arbeit beendet war, waren unsere Körper mit Schweiß und Düngemittelstaub bedeckt. Die meisten Gefangenen zogen dann ihre Kleidung aus und wuschen sich im dreckigen Wasser, das von der Fabrik kam. Ich jedoch wusch mich niemals dort, wo andere meinen Körper sehen konnten. Stattdessen behielt ich ein halbes Glas von dem Wasser zurück, das wir als Tagesration bekamen. Dann stand ich früh am Morgen auf, während die anderen noch schliefen, und wischte mich mit einem kleinen Stofffetzen ab, den ich in dieses halbe Glas Wasser eintauchte. Ich benutzte auch die Zeit am frühen Morgen, um meinen Geist klar ausrichten und um zu beten. Ich betrachtete meinen Körper als kostbar und wollte ihn nicht leichtfertig vor den anderen entblößen. In der Gefängniszelle waren 36 Menschen. Ich nahm mir eine kleine Ecke neben der Toilette. Dort würde niemand über mich steigen. Niemand wollte diesen Platz. Wir nannten es Toilette, aber eigentlich war es nur eine Tonschüssel ohne Deckel. Im Sommer lief die Flüssigkeit von der Toilette über und im Winter gefror sie. Man kann den grässlichen Gestank gar nicht beschreiben, der von dort kam, besonders da die Gefangenen oft wegen der salzigen Suppe und den harten Reisbällchen, die wir jeden Tag aßen, an Durchfall litten. Ich saß neben der Toilette und hörte jemanden sagen, »Oh, mein Bauch!« Er bahnte sich einen Weg zur Toilette mit schnellen, kurzen Schritten. Sobald er seinen Hintern entblößte, kam der Durchfall herausgeschossen. Da ich unmittelbar neben der Toilette war, wurde ich oft angespritzt. Auch in der Nacht, wenn alle schliefen, hatten manchmal jemand Bauchschmerzen. Wenn ich Leute vor Schmerz aufschreien hörte, weil jemand auf sie getreten war, wusste ich, dass da jemand auf dem Weg zur Toilette war. Ich stand dann auf und presste mich in die Ecke. Aber wenn ich schlief und ihn nicht kommen hörte, musste ich die Folgen ertragen. Um diese unmögliche Situation auszuhalten, versuchte ich sogar, diesen Anblick und die Klänge als eine Art Kunst zu betrachten. Trotzdem behielt ich den Platz bei der Toilette während der ganzen Zeit. »Warum willst du hier bleiben?«, fragten andere Gefangene. Ich antwortete, »Hier fühle ich mich am wohlsten.« Ich sagte das nicht nur so, es war wirklich so, das war der Platz, wo sich mein Herz am leichtesten fühlte. Meine Nummer als Gefangener war 596. Die Leute riefen mich Nummer 596. In schlaflosen Nächten starrte ich an die Decke und wiederholte diese Nummer für mich selbst immer und immer wieder. 5 ist O, 9 ist Gu und 6 ist Juk. Wenn ich sie schnell sagte, dann klang sie sehr ähnlich dem Wort Eugul. Das ist ein koreanisches Wort, welches das Gefühl beschreibt, ungerecht behandelt zu werden. Ich war wirklich unrechtmäßig inhaftiert. Die Kommunistische Partei initiierte Dokpohoe, das sind Versammlungen, bei denen Zeitungen oder Bücher und politisches Material laut gelesen wurde, als eine Art Studium der kommunistischen Propaganda. Auch mussten die Briefe der Dankbarkeit an Kim Il-sung schreiben. Das Sicherheitskommando behielt jede unserer Bewegungen ständig im Auge. Jeden Tag wurde uns befohlen, Briefe der Dankbarkeit zu schreiben und auszudrücken, was wir gelernt hätten. Aber niemals schrieb ich auch nur eine Seite. Wir sollten in etwa Folgendes schreiben. Aus seiner Liebe zu uns gibt uns unser Vater Kim Il-sung jeden Tag Nahrung zu essen, gibt uns Essen mit Fleisch und lässt uns ein so wunderbares Leben führen. Ich bin so dankbar dafür. Ich konnte nichts dergleichen schreiben. Selbst als ich dem Tod ins Auge schaute, konnte ich solche Briefe nicht an die atheistische kommunistische Partei schicken. Stattdessen arbeitete ich 10-mal härter als die anderen, um im Gefängnis zu überleben. Der einzige Weg, solche Briefe nicht schreiben zu müssen, war, der Gefangene Nummer 1 zu werden. Wegen dieses Einsatzes wurde ich der beste Gefangene und erhielt sogar eine Auszeichnung von einem Funktionär der kommunistischen Partei. Meine Mutter besuchte mich mehrmals in der Zeit meiner Gefangenschaft. Es gab keine Transportmittel von Jongju direkt nach Hongnam. Sie musste einen Zug nach Seoul nehmen, wo sie zu einem Zug der Linie Seoul-Wonsan wechselte. Diese Reise dauerte für sie mehr als 20 zermürbende Stunden. Bevor sie losfuhr, unternahm sie große Mühen, um Misut Karu, das ist Reispulver, für mich vorzubereiten, so dass ihr Sohn, der in der Blüte seines Lebens im Gefängnis saß, etwas zu essen haben würde. Um dieses Pulver zu machen, sammelte sie Reis von unseren Verwandten, auch von den entfernten Verwandten der Ehemänner meiner älteren Schwestern. Wenn sie in den Besucherraum des Gefängnisses kam und mich auf der anderen Seite des Glases stehen sah, fing sie sofort an zu weinen. Sie war eine starke Frau, aber der Anblick ihres Sohnes, der ein solches Leiden erfahren musste, machte sie schwach. Meine Mutter überreichte mir die Seidenhose, die ich an meinem Hochzeitstag getragen hatte. Die Gefangenenuniform, die ich trug, war abgetragen und meine Haut schimmerte durch das Material. Anstatt aber die Seidenhose zu tragen, gab ich sie einem anderen Gefangenen. Was das Misut Karu betrifft, wofür sie sogar Schulden gemacht hatte, gab ich auf der Stelle alles weg, während sie zuschaute. Meine Mutter hatte ihr ganzes Herz und ihre ganze Hingabe in die Vorbereitung der Kleidung und des Essens für ihren Sohn investiert. Ihr brach das Herz, als sie mich all diese Dinge weggeben sah, ohne irgendetwas für mich zu behalten. »Mutter«, sagte ich zu ihr, »ich bin nicht nur der Sohn eines Mannes namens Moon. Bevor ich ein Sohn des Moon-Clans bin, bin ich ein Sohn der Republik Korea. Und vorher bin ich ein Sohn der Welt und ein Sohn des Himmels und der Erde. Ich denke, dass es richtig für mich ist, diese als erstes zu lieben und erst danach deinen Worten zu folgen und dich zu lieben. Ich bin nicht der Sohn einer engstirnigen Person. Bitte verhalte dich so, wie es deinem Sohn gegenüber angebracht ist.« Meine Worte waren so kalt wie Eis für sie. Und es schmerzte mich, so sehr sie weinen zu sehen. Ich fühlte, als ob mein Herz zerrissen würde. Ich vermisste sie so sehr, dass ich manchmal mitten in der Nacht aufwachte und an sie dachte. Aber das war noch mehr Grund dafür, meinen Gefühlen nicht nachzugeben. Ich war eine Person, die Gottes Arbeit verrichtete. Es war für mich wichtiger, einen Menschen noch ein bisschen wärmer einzukleiden, als und seinen Magen mit ein bisschen mehr Essen zu füllen, als über meine persönliche Beziehung zu meiner Mutter besorgt zu sein. Selbst im Gefängnis hatte ich Freude daran, zu jeder nur möglichen Zeit mit Leuten zu reden. Es gab immer Leute um mich herum, die gern zuhörten, was ich zu sagen hatte. Selbst im Hunger und in der Kälte des Gefängnislebens lag Wärme darin, mit den Menschen zu teilen, mit denen ich eine Herzensverbindung hatte. Aus den Beziehungen, die in Hongnam entstanden, blieben mir 12 Menschen, die sowohl Kameraden als auch wie eine Familie für mich waren und mit denen ich den Rest meines Lebens verbringen könnte. Unter ihnen gab es einen berühmten Pastor, der als Präsident der Vereinigung der christlichen Kirchen in den 5 nördlichen Provinzen Koreas gedient hatte. Dies waren Menschen, mit denen ich intensive Gefühle in Situationen teilte, in denen unser Leben und auf dem Spiel stand. Das brachte sie mir näher als mein eigenes Fleisch und Blut. Ihre Anwesenheit dort gab meinem Gefängnisaufenthalt eine Bedeutung. Ich betete 3-mal täglich für die Menschen, die mir geholfen hatten, und für die Mitglieder meiner Kirchengemeinde in Pyongyang, indem ich laut jeden ihrer Namen sagte. Während ich das tat, fühlte ich, dass ich 1000-fach den Menschen vergelten sollte, die mir eine Hand voll Essen zukommen ließen, welches sie in ihren Kleidern versteckt hatten. UN-Streitkräfte öffnen das Gefängnistor. Während ich in Hongnam gefangen war, begann der Koreakrieg. 3 Tage nachdem er angefangen hatte, gab die südkoreanische Armee die Hauptstadt Seoul auf und zog sich weiter nach Süden zurück. Danach formten 16 Nationen unter der Führung der Vereinigten Staaten von Amerika eine UN-Streitmacht und griffen in den Koreakrieg ein. Die US-Marine landete in Incheon und stieß nach Wonsan vor, eine bedeutende Industriestadt in Nordkorea. Es war ganz logisch, dass das Hungnam-Gefängnis und die Fabrik ein Ziel für die US-Luftangriffe waren. Als das Bombardement begann, ließen die Gefängniswachen die Gefangenen zurück und gingen in die Luftschutzbunker. Sie waren überhaupt nicht darum besorgt, ob wir leben oder sterben würden. Eines Tages erschien Jesus direkt vor mir. Sein Gesicht war voller Tränen. Eine starke Vorahnung stieg in mir auf und so rief ich laut: Jeder bleibt unmittelbar eines Umkreises von 12 Metern in meiner Nähe. Bald darauf schlug eine gewaltige Bombe ein und explodierte. Nur die Gefangenen, die nicht mehr als 12 Meter von mir entfernt waren, überlebten. Als das Bombardement intensiver wurde, begannen die Wächter, die Gefangenen zu exekutieren. Sie riefen die Nummern der Gefangenen auf und befahlen, dass sie mit einer Nahrungsration für 3 Tage und einer Schaufel kommen sollten. Die Gefangenen nahmen an, dass sie in ein anderes Gefängnis verlegt würden. Aber in Wirklichkeit marschierten sie in die Berge, mussten dort ein Loch graben und wurden dann dort verscharrt. Die Gefangenen wurden nach der Länge ihrer Verurteilung aufgerufen, wobei die, deren Verurteilung am längsten war, als erste aufgerufen wurden. Mir wurde klar, dass ich am nächsten Tag an der Reihe sein würde. In der Nacht vor meiner geplanten Exekution fielen die Bomben wie ein Monsunregen. Es war der 13. Oktober 1950. Die US-Streitkräfte, die bei der Landung in Incheon erfolgreich gewesen waren, marschierten die Halbinsel hinauf, um Pyongyang einzunehmen und rückten nun auf Hungnam vor. In jener Nacht griff das US-Militär, angeführt von den B-29-Bombern, Hungnam mit voller Kraft an. Das Bombardement war so heftig, dass Hungnam in einem Feuermeer zu versinken schien. Die hohen Mauern um das Gefängnis herum begannen zu fallen und die Wächter rannten um ihr Leben. Endlich öffnete sich das Gefängnistor, das uns so lange den Weg in die Freiheit versperrt hatte. Ungefähr um 2 Uhr morgens des nächsten Tages ging ich ruhig und mit Würde aus dem Hungnam-Gefängnis. Ich war in Hungnam und Pyongyang 2 Jahre und 8 Monate eingesperrt gewesen. Daher war mein Aussehen dementsprechend heruntergekommen. Meine Unterwäsche und meine Kleidung waren zerfetzt. In diese Lumpen gekleidet ging ich nicht in meine Heimatstadt, sondern zusammen mit einer Gruppe von Männern, die mir im Gefängnis gefolgt waren, nach Pyongyang. Einige beschlossen, mit mir zu kommen, anstatt ihre Ehefrauen und Kinder zu suchen. Ich konnte mir sehr genau vorstellen, wie meine Mutter jeden Tag aus Sorge über mein Wohlbefinden weinte. Es war jedoch wichtiger, sich um die Mitglieder meiner Gemeinde in Pyongyang zu kümmern. Auf dem Weg nach Pyongyang konnten wir deutlich sehen, wie sich Nordkorea auf diesen Krieg vorbereitet hatte. Die großen Städte waren alle mit 2-spurigen Straßen, die im Notfall für militärische Zwecke verwendet werden konnten, verbunden. Viele Brücken waren mit genügend Zement gebaut worden, um das Gewicht von 30 Tonnen schwere Panzer auszuhalten. Der Dünger, den die Gefangenen in Hungnam unter Einsatz ihres Lebens in Säcke gefüllt hatten, wurde nach Russland geschickt, im Austausch für veraltete, aber immer noch tödliche Waffen, die dann entlang des 38. Breitengrades zum Einsatz kamen. Sobald ich in Pyongyang ankam, ging ich auf die Suche nach den Mitgliedern, die vor meiner Inhaftierung mit mir gewesen waren. Ich musste herausfinden, wo und in welcher Situation sie sich befanden. Der Krieg hatte sie alle zerstreut, aber ich fühlte mich dafür verantwortlich, sie zu finden und ihnen zu helfen, ihr Leben weiterzuführen. Ich wusste nicht, wo sie mittlerweile wohnten, und so gab es nur die Möglichkeit, die Stadt Pyongyang von einem Ende bis zum anderen abzusuchen. Nach einer Woche der Suche hatte ich nur 3 oder 4 Personen gefunden. Ich hatte noch etwas Reispulver, das ich während meiner Gefangenschaft erhalten hatte. Ich mixte es mit Wasser und machte Reiskuchen, um ihn mit den anderen zu teilen. Auf dem Weg von Hungnam hatte ich meinen Hunger mit 1 oder 2 Kartoffeln, die hartgefroren waren, gestillt. Ich hatte das Reispulver noch nicht angerührt. Allein zu sehen, wie eifrig sie den Reiskuchen aßen, machte mich schon satt. 40 Tage blieb ich in Pyongyang und suchte jeden, an den ich mich nur irgendwie erinnern konnte. Egal ob jung oder alt, am Ende konnte ich nicht herausfinden, was mit den meisten von ihnen geschehen war. Aber sie blieben immer in meinem Herzen. In der Nacht des 2. Dezember machte ich mich auf den Weg in den Süden. Wonpil Kim und ich folgten einer langen Kolonne von Flüchtlingen, die etwa 12 Kilometer lang war. Wir nahmen sogar einen Mann mit, der nicht gut gehen konnte. Er war mit einer von jenen, die mir im Hungnam-Gefängnis gefolgt waren. Sein Familienname war Pak. Er war vor mir freigelassen worden. Als ich ihn in seinem Haus fand, war seine ganze Familie bereits nach Süden aufgebrochen. Er war allein im Haus und hatte ein gebrochenes Bein. Ich setzte ihn auf ein Fahrrad und nahm ihn mit. Die nordkoreanische Armee hatte bereits in breiten Straßen für militärische Zwecke zurückerobert. Daher legten wir den Weg über gefrorene Reisfelder zurück und gingen so schnell wir nur konnten nach Süden. Die chinesische Armee war nicht weit hinter uns, aber es war sehr schwierig, sich schnell fortzubewegen, da wir jemanden mit uns hatten, der nicht gehen konnte. Der Weg war so schlecht, dass ich ihn die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken trug, während ein anderer das leere Fahrrad schob. Er sagte immer wieder, dass er für mich keine Belastung sein wolle, und einige Male versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Ich überzeugte ihn, weiterzugehen, wobei ich manchmal laut mit ihm schimpfte. Wir blieben bis zum Ende zusammen. Wir waren Menschen auf der Flucht, die auch essen mussten. Wir gingen in Häuser, deren Bewohner schon vor uns in den Süden gegangen waren, und suchten nach Reis oder anderen essbaren Dingen, die vielleicht zurückgelassen worden waren. Wir kochten alles, was wir fanden, ob Reis, Gerste oder Kartoffeln. Auf diese Weise konnten wir gerade so überleben. Es gab keine Reisschüsseln und wir mussten Holzstücke als Essstäbe verwenden, aber das Essen schmeckte gut. Die Bibel sagt, selig sind die Armen, nicht wahr? Wir konnten alles essen, was unsere Mägen zufrieden knurren ließ. Ein bescheidener Gerstenkuchen schmeckte so gut, dass wir nicht einmal auf das Mahl eines Königs neidisch gewesen wären. Egal wie hungrig ich auch sein mochte, ich achtete immer darauf, dass ich vor den anderen mit dem Essen aufhörte. So konnten die anderen immer ein bisschen mehr essen. Nach einem langen Marsch näherten wir uns dem nördlichen Ufer des Flusses Imjin. Irgendwie fühlte ich, dass es wichtig war, diesen Fluss so schnell wie möglich zu überqueren und dass wir keine Zeit mehr hatten. Ich spürte ganz stark, dass wir dieses Hindernis überwinden mussten, um am Leben zu bleiben. Erbarmungslos trieb ich Wonpil Kim vorwärts. Kim war jung und schlief manchmal beim Gehen ein. Aber ich drängte ihn immer weiter und schob das Fahrrad. In dieser Nacht legten wir 32 Kilometer zurück und erreichten so das Ufer des Flusses Imjin. Glücklicherweise war der Fluss fest zugefroren. Wir folgten einigen Flüchtlingen, die vor uns über den Fluss gingen. Eine lange Schlange von Flüchtlingen erstreckte sich hinter uns. Gerade als wir den Fluss überquert hatten, schlossen die UN-Streitkräfte den Übergang und ließen keine Menschen mehr hinüber. Wären wir nur ein paar Minuten später am Fluss angekommen, hätten wir ihn nicht mehr überqueren können. Nach der Überquerung schaute Wonpil Kim zurück auf den Weg, den wir gekommen waren, und fragte, »Woher wusstest du, dass der Flussübergang bald geschlossen würde?« »Irgendwie habe ich es einfach gewusst«, erwiderte ich. »Solche Dinge passieren oft denen, die dem Weg des Himmels folgen. Menschen wissen oft nicht, dass die Rettung gerade hinter dem nächsten Hindernis liegt. Wir durften keinen einzigen Moment vergeuden. Wenn es notwendig gewesen wäre, hätte ich dich am Genick gepackt und hinübergezogen.« Wonpil Kim schien von meinen Worten bewegt zu sein, aber ich fühlte mich unwohl im Herzen. Als wir den Punkt erreichten, an dem der 38. Breitengrad die Halbinsel teilte, stellte ich einen Fuß auf Südkorea und einen auf Nordkorea und begann zu beten. Jetzt werden wir auf diese Weise südwärts gedrängt, aber bald werde ich in den Norden zurückkehren. Ich werde die Kräfte der freien Welt hinter mir versammeln, um Nordkorea zu befreien und Nord und Süd zu vereinigen. So betete ich die ganze Zeit, während wir uns mit den Flüchtlingen auf dem Weg in den Süden befanden. Drittes Kapitel: Innerer Reichtum durch Kampf und Leid. Du bist mein geistiger Lehrer. Nachdem wir den Imjin-Fluss überquert hatten, reisten wir über Seoul, Wonju und Gyeongju nach Busan, wo wir schließlich am 27. Jänner 1951 ankamen. Zu jener Zeit war Busan voller Flüchtlinge aus dem Norden. Es schien, als ob die ganze Nation in der Stadt versammelt wäre. Jede bewohnbare Unterkunft war bereits belegt. Unser kleines Zimmer hatte kaum Platz zum Sitzen. Unsere einzige Alternative war es, nachts in den Wald zu gehen, uns dort so gut es ging warm zu halten und dann tagsüber zur Stadt zurückzukehren, um nach Essbarem zu suchen. Meine Haare, die während meiner Haftzeit stets kurz geschnitten wurden, waren nun wieder nachgewachsen. Meine Hose, die ich mit den Baumwollfäden aus einer Bettdecke geflickt hatte, war mittlerweile völlig abgetragen. Meine Kleidung war so sehr mit einem öligen Ruß überzogen, dass die Tropfen eines heftigen Regens nicht aufgesaugt wurden, sondern einfach abperlten. Von meinen Schuhsohlen war fast nichts mehr vorhanden, obwohl der obere Teil meiner Schuhe weitgehend intakt war. Ich hätte genauso gut barfuß gehen können. In der Tat war es so, dass ich zu den Ärmsten der Armen gehörte und ein Bettler unter Bettlern war. Es war unmöglich, Arbeit zu finden, und wir hatten kein Geld in unseren Taschen. Der einzige Weg, um an Essen zu kommen, war Betteln. Doch selbst während wir um Essen bettelten, behielt ich meine Würde. Wenn jemand unsere Bitte ablehnte, sagte ich ihm mit einer klaren und selbstbewussten Stimme, hören Sie mal, wenn Sie bedürftigen Menschen wie uns helfen, werden Sie in Zukunft große Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie sich Segen erhoffen. Angesichts solcher Worte begannen die Menschen zu geben. Wir brachten das Essen, das wir auf diese Weise gesammelt hatten, zu einem ebenen Platz, wo wir alle zusammensitzen konnten. Dutzende von Leuten wie wir aßen an solchen Plätzen. Wir hatten nichts und mussten sogar um Essen betteln, doch zwischen uns fühlten wir stets eine warme Freundschaft. Einmal während eines solchen Tages hörte ich jemanden rufen, »Da schau an, wie lange haben wir uns nicht gesehen?« Ich drehte mich um und sah Duk Mun Om, einen Freund aus meinen Tagen in Japan, vor mir stehen. Nachdem er in Japan von einem patriotischen Lied, das ich gesungen hatte, tief gerührt war, wurde er mein Freund fürs Leben. Heute ist er als Planer des Sejong-Kulturzentrums und des Lotte-Hotels einer von Koreas prominentesten Architekten. »Gehen wir«, sagte er, als er mich in meiner erbärmlichen Kleidung umarmte, »komm zu mir nach Hause.« Zu jener Zeit war Duk Mun Om bereits verheiratet. Er lebte gemeinsam mit seiner Familie in einem einzigen Zimmer. Um Platz für mich zu schaffen, teilte er das Zimmer mittels einer Decke, die er in der Mitte aufhängte. Auf einer Seite schlief ich, auf der anderen Seite er mit seiner Frau und ihren zwei kleinen Kindern. »Nun«, sagte er, »erzähle mir, wie es dir zuletzt ergangen ist. Ich habe mich stets gefragt, wo du warst und was du wohl gemacht hast. Wir waren enge Freunde«, begann er, »doch du warst immer mehr als ein Freund für mich. Wusstest du, dass ich dich stets sehr respektiert habe?« Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie mein Herz offen mit irgendeinem meiner Freunde geteilt. In Japan ging ich so weit, dass ich sogar mein häufiges Bibellesen verheimlichte. Wenn jemand mein Zimmer betrat, während ich las, legte ich die Bibel schnell weg. Doch zu Hause, bei Duk Mun Om, erzählte ich zum ersten Mal meine Geschichte. Ich redete die ganze Nacht. Ich erzählte ihm von meiner Begegnung mit Gott, von der Überquerung des 38. Breitengrades, der Gründung einer Kirche und davon, wie ich das Hungnam-Gefangenenlager überlebt hatte. Ich brauchte 3 ganze Tage, um meine Geschichte zu erzählen. Als ich fertig war, stand Duk Mun Om auf, kniete vor mir nieder und machte eine feierliche Verbeugung. »Was tust du?« fragte ich erschrocken und überrascht. Ich ergriff seine Hand und versuchte, ihn aufzuhalten, aber ich konnte ihn nicht aufhalten. »Von diesem Augenblick an«, sagte Duk Mun Om, »bist du mein großer geistiger Lehrer. Diese Verbeugung ist mein Gruß an dich als mein Lehrer. Darum akzeptiere es bitte.« Seitdem ist er stets bei mir geblieben, sowohl als Freund als auch als Nachfolger. Kurz darauf fand ich eine Arbeit am Quai Nummer 4 im Hafen von Busan. Ich arbeitete nur nachts. Mit meinem Lohn kaufte ich Bohnengrütze am Bahnhof von Joryang. Die heiße Grütze wurde in einem Behälter verkauft, der in einen Lappen gewickelt wurde, um den Inhalt warm zu halten. Bevor ich aß, hielt ich den Behälter immer über eine Stunde an meinem Körper. Das half mir, meinen Körper, der von der langen kalten Nachtarbeit eiskalt geworden war, wieder aufzuwärmen. Ich fand eine Unterkunft in einer Herberge für Arbeiter in der Gegend von Joryang. Mein Zimmer war so klein, dass ich nicht liegen konnte, nicht einmal diagonal, ohne mit meinen Füßen gegen die Wand zu stoßen. Doch dies war das Zimmer, in dem ich einen Bleistift spitzte und feierlich den ersten Entwurf von Woli Wonbon, die ursprüngliche Version des göttlichen Prinzips, niederschrieb. Ich war in finanzieller Hinsicht mittellos, doch das spielte für mich keine Rolle. Selbst wenn man in einem Elendsviertel lebt, gibt es nichts, was ein entschlossener Geist nicht erreichen kann. Alles, was wir brauchen, ist Willenskraft. Wonbil Kim war gerade 20 Jahre alt geworden. Er machte alle möglichen Arbeiten. Er arbeitete in einem Restaurant und brachte den angebrannten Reis, der nicht mehr den Kunden serviert werden konnte, nach Hause. Wir aßen ihn dann zusammen. Aufgrund seiner künstlerischen Begabung erhielt er aber bald eine Stelle als Maler beim US-Militär. Schließlich stiegen er und ich auf den Bonmat Gol in Beomildong und bauten dort ein Haus. Da sich in der Nähe ein Friedhof befand, gab es dort nichts außer einer felsigen Schlucht. Wir hatten kein Land, das wir unser eigen nennen konnten, und so ebneten wir ein Stück des steilen Abhangs ein und bauten an dieser Stelle ein Haus. Wir hatten nicht einmal eine Schaufel. Wir liehen uns eine kleine Schaufel aus einer Küche aus und brachten sie zurück, bevor der Eigentümer merkte, dass sie fehlte. Wonbil Kim und ich spalteten Felsen, gruben die Erde um und trugen Kies hinauf. Wir mischten Lehm mit Stroh, um Ziegelsteine zu machen, und stapelten sie auf, um die Mauern zu bauen. Wir besorgten uns leere Rationsschachteln von einem amerikanischen Militärstützpunkt, drückten sie flach und verwendeten sie als Dach. Auf dem Boden legten wir eine schwarze Plastikfolie aus. Selbst einfache Hütten sind besser konstruiert. Unsere war gegen einen Felsblock gebaut, daher ragte ein großes Stück des Felsen mitten in den Raum hinein. Unsere einzigen Besitztümer waren ein kleines Pult, das hinter den Felsen stand, und Wombil Kims Staffelei. Wann immer es regnete, begann in unserem Raum eine Quelle hervorzusprudeln. Wie romantisch war es, dem Klang des Wassers, das unter unseren Sitzplätzen floss, zuzuhören. Nachdem wir in diesem ungeheizten Raum mit leckendem Dach und Wasser, das unter uns floss, geschlafen hatten, wachten wir am Morgen mit laufender Nase auf. Und dennoch waren wir glücklich über unseren kleinen Raum, in dem wir uns zur Ruhe legen konnten. Die Umgebung war armselig, doch wir waren von Hoffnung erfüllt, da wir Gottes Willen folgten. Jeden Morgen, wenn Wombil Kim sich auf den Weg zur Arbeit in den amerikanischen Stützpunkt machte, begleitete ich ihn bis zum Fuße des Hügels. Wenn er abends nach Hause kam, ging ich hinaus, um ihn zu begrüßen und willkommen zu heißen. Den Rest meiner Zeit verbrachte ich mit der Niederschrift des Woli Wonwon. In unserem Raum hatten wir stets eine Menge angespitzter Bleistifte. Selbst wenn wir keinen Reis im Topf hatten, so hatten wir dennoch immer Bleistifte. Wombil Kim half mir in vielerlei Hinsicht, sowohl materiell als auch geistig. Und dadurch konnte ich mich auf das Schreiben konzentrieren. Auch wenn er den ganzen Tag gearbeitet hatte und völlig erschöpft war, folgte er mir und suchte nach Wegen, mir behilflich zu sein. In jenen Tagen bekam ich so wenig Schlaf, dass ich überall einschlafen konnte. Manchmal schlief ich sogar auf der Toilette ein. Wombil Kim folgte mir bis zur Toilette, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Aber das war nicht alles. Er wollte so sehr etwas zum Buch, das ich schrieb, beitragen, selbst wenn es nur etwas Kleines war. Er begann, Porträts für amerikanische Soldaten zu malen. Auf diese Weise verdiente er Geld, um mich mit Bleistiften zu versorgen. Zu jener Zeit war es unter den amerikanischen Soldaten beliebt, Porträts von ihren Frauen oder Freundinnen anfertigen zu lassen, bevor sie zurück nach Amerika gingen. Wombil Kim klebte Seidentücher auf Holzrahmen, malte die Porträts und verkaufte sie für jeweils $4. Ich war dankbar für seine Hingabe. Ich saß neben ihm, wenn er malte, und tat alles, was ich konnte, um ihm zu helfen. Während er bei seiner Arbeit im amerikanischen Stützpunkt war, strich ich die Seide mit Leim ein, schnitt Holz für die Rahmen zu und fügte alles zusammen. Bevor er nach Hause kam, wusch ich seine Pinsel und kaufte die Farben, die er brauchte. Nachdem er angekommen war, nahm er einen 4B-Bleistift und begann, das Porträt zu zeichnen. Am Anfang malte er nur ein oder zwei Stücke. Doch bald sprach sich seine Arbeit herum. Er wurde so bekannt unter den Soldaten, dass er 20 oder 30 Porträts gleichzeitig malte. Es kam so weit, dass unser Zuhause voller Porträts war und wir Schwierigkeiten hatten, in der Nacht Platz zum Schlafen zu finden. Als die Aufträge zunahmen, begann ich mehr zu tun, als nur am Rande zu helfen. Wombil Kim zeichnete die Umrisse der Gesichter und ich malte die Lippen und die Kleidung an. Vom Geld, das wir gemeinsam verdienten, kauften wir Pinsel und Zeichenmaterial. Den Rest verwendeten wir für unsere Missionsarbeit. Es ist wichtig, Gottes Wort schriftlich festzuhalten. Aber noch wichtiger ist es, den Menschen von seinem Willen zu erzählen. Der verrückte, gutaussehende Mann neben dem Brunnen. Als wir die Lehmhütte bauten und mit der Kirchenarbeit in Beomnatgol begannen, gab es nur 3 Leute, die meine Predigt hörten. Aber für mich war es nicht eine Rede nur für jene 3 Personen. Ich sagte zu mir selbst, obwohl sie unsichtbar sind, predige ich zu Tausenden, sogar Zehntausenden. Wenn ich predigte, stellte ich mir vor, dass die gesamte Menschheit zuhören würde. Diese 3 Personen saßen vor mir, während ich die Worte des Prinzips mit lauter, dröhnender Stimme vermittelte. Es gab einen Brunnen vor unserem Haus. Bald begann sich ein Gerücht unter denjenigen, die zum Brunnen kamen, um Wasser zu holen, zu verbreiten, dass ein verrückter Mann in dem Haus mit den Lehmwänden leben würde. Sie holten ihr Wasser und spähten in diese wackelige Lehmhütte, um einen Mann in erbärmlicher Kleidung zu sehen, der so sprach, als würde er lauthals Befehle an die ganze Welt geben. Es war nur natürlich, dass Menschen begannen, untereinander über mich zu reden. Ich predigte, dass Himmel und Erde auf den Kopf gestellt würden und dass Korea die Welt vereinigen würde. Gerüchte über mich begannen sich bald über die Brunnenbenutzer hinaus zu denjenigen auszubreiten, die am Fuße des Hügels lebten. Vielleicht waren es diese Gerüchte, die die Menschen neugierig machten und veranlassten, heraufzukommen, um sich den verrückten Mann, der neben dem Brunnen lebt, anzuschauen. Unter diesen Neugierigen befanden sich auch Studenten von einem nahegelegenen theologischen Seminar. sowie eine Gruppe von Professoren von der angesehenen EWA-Frauenuniversität. Die Gerüchte wurden noch ausgeschmückt und es hieß, ich wäre ein gut aussehender Mann mit guter Statur, so dass Frauen mittleren Alters zum Zeitvertreib den Hügel hochstiegen, um mich zu sehen. An dem Tag, an dem ich die Niederschrift von Woli Won Won beendete, legte ich meinen Bleistift nieder und betete. Der Augenblick ist nun gekommen, um zu missionieren. Bitte schicke mir die Heiligen, denen ich Zeugnis geben darf. Danach ging ich nach draußen zum Brunnen. Es war der 10. Mai, im späten Frühling. Ich trug eine traditionelle koreanische Hose, die mit Baumwolle gefüttert war, sowie eine alte Jacke, die mich in der Hitze schwitzen ließ. Ich sah eine junge Frau, die gerade den Schweiß von ihren Augenbrauen wegwischte, während sie sich abmühte, den Hügel in Richtung des Brunnens hochzukommen. Ich sprach sie an und sagte, »Gott gab dir während der letzten 7 Jahre ungeheuer viel Liebe.« Sie schreckte verwundert zurück. Es war vor 7 Jahren gewesen, als sie sich entschieden hatte, ihr Leben Gott zu widmen. »Mein Name ist Hyun Shil Kang«, begann sie. »Ich bin eine Evangelistin der Bom-Chon-Kirche, die sich in der Nachbarschaft am Fuße des Hügels befindet. Ich hörte, dass hier ein verrückter Mann lebt. Ich bin gekommen, um ihn zu missionieren.« So begrüßte sie mich. Ich lud sie in unser Haus ein. Sie sah sich in dem armseligen Raum um und machte deutlich, wie seltsam sie ihn fand. Schließlich richtete sich ihr Blick auf mein Pult. »Warum hast du so viele Bleistifte?«, fragte sie. »Bis heute früh«, antwortete ich, »habe ich an einem Buch geschrieben, das das Prinzip des Universums offenbart. Ich denke, Gott hat dich hergeschickt, damit du von mir etwas über dieses Prinzip lernen kannst.« »Was?«, fragte sie. »Ich bin hier, weil ich gehört habe, dass hier ein verrückter Mann lebt, dem Zeugnis gegeben werden muss.« Ich reichte ihr ein Kissen zum Sitzen und setzte mich ebenfalls. Das Quellwasser machte ein plätscherndes Geräusch, während es unterhalb von uns hindurchfloss. »In Zukunft wird Korea eine Rolle an der Weltspitze spielen«, sagte ich. »Die Menschen werden bedauern, dass sie nicht als Koreaner geboren werden konnten.« Sie dachte offensichtlich, dass ich Unsinn redete. »So wie Elias in der Person von Johannes dem Täufer erschien«, fuhr ich fort, »wird Jesus im Fleisch nach Korea kommen.« Das machte sie ärgerlich. »Ich bin sicher, Jesus hat bessere Orte zu besuchen als unser erbärmliches Korea«, entgegnete sie. Dann sagte sie, »hast du jemals das Buch der Offenbarung gelesen?« »Ich habe«, ich unterbrach sie mitten in ihrem Satz und sagte, »du möchtest sagen, du hast an der Theologischen Hochschule von Goryeo studiert?« »Woher hast du das gewusst?«, fragte sie. »Glaubst du, ich hätte auf dich gewartet, ohne nicht einmal das über dich zu wissen? Du sagtest, du bist gekommen, um mich zu missionieren. Dann lehre mich bitte.« Hyun Shil Kang war eindeutig sehr sachkundig in Theologie. Sie zitierte mir einen Bibelvers nach dem anderen in dem Bemühen, meine Ansichten anzugreifen. Sie fuhr fort, mich stark herauszufordern, während ich auf jede ihrer Herausforderungen mit kräftiger und klarer Stimme antwortete. Unsere Debatte dauerte so lange, bis es begann, dunkel zu werden. So stand ich auf und kochte ein Abendessen. Das Einzige, was wir außer Reis hatten, war etwas überreifer Kimchi. Das ist fermentierter Kohl mit roten Paprika oder andere Zutaten, weit verbreitet in der koreanischen Küche. Und dennoch saßen wir da mit dem Geräusch des plätschernden Wassers unter uns und teilten diese Mahlzeit miteinander, bevor wir unsere Debatte fortsetzten. Sie kam am nächsten Tag und am übernächsten Tag wieder zurück, um jedes Mal weiter zu diskutieren. Letzten Endes entschied sie sich, ihr Leben dem Prinzip, das ich lehre, zu weihen. Später im Jahr, an einem windigen Novembertag, erschien meine Ehefrau an der Tür der Bommat-Gol-Hütte. Neben ihr stand ein 7-jähriger Junge, mein Sohn, der in dem Jahr geboren worden war, als ich mein Zuhause verlassen hatte. An jenem Tag war ich weggegangen, um Reis zu holen, doch stattdessen hatte ich mich auf den Weg nach Pjöngjang gemacht. Die Jahre waren vergangen und jetzt war er zu einem jungen Burschen herangewachsen. Ich konnte mich weder dazu durchringen, ihm in die Augen zu sehen, noch konnte ich meine Hand ausstrecken, um seine Wange zu streicheln und ihn freudig zu umarmen. Ich stand nur da wie versteinert, festgefroren und sprachlos. Meine Frau musste kein Wort sagen. Ich spürte den Schmerz und das Leid, das diese arme Mutter und das Kind inmitten des Krieges erleben mussten. Schon vor ihrem Besuch hatte ich gewusst, wo sie lebten und war, wie ihre Situation war. Doch ich war noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich mich um eine Familie hätte kümmern können. Ich wusste das und ich hatte sie, wie vor unserer Heirat, mehrmals gebeten, bitte vertraue mir und warte noch ein wenig länger. Mein Plan war, zu ihnen zu gehen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war. Doch in dem Moment, als sie in der Tür standen, war der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen. Die Hütte, unsere Kirche, war klein und schäbig. Einige Mitglieder aßen dort und lebten dort mit mir, um Gottes Worte zu studieren. Ich konnte meine Familie nicht dorthin bringen. Meine Frau sah sich in der Hütte um, drückte ihre große Enttäuschung aus, drehte sich um und ging mit meinem Sohn den steilen Weg wieder hinunter. Eine Kirche ohne Konfession. Die Koreaner haben ein Sprichwort: Eine Person, die von anderen beschimpft wird, wird ein langes Leben haben. Wäre meine Lebensdauer den Beschimpfungen entsprechend, die ich erhalten habe, könnte ich nochmals 100 Jahre leben. Und auch mein Bauch wurde nicht mit Essen, sondern mit Demütigungen gefüllt. Darum könnte man sagen, dass mein Bauch der vollste von allen ist. Mitglieder der etablierten Kirchen, die mich verfolgten und Steine nach mir warfen, nachdem ich die Kirche in Pyongyang begonnen hatte, machten mit ihrer Verfolgung auch in Busan weiter. Doch bevor wir unsere Kirche dort richtig aufbauen konnten, begannen sie schon uns Probleme zu machen. Wörter wie Heretiker und Pseudo wurden so oft vor meinen Namen gesetzt, dass es schien, sie wären ein Teil meines Namens geworden. In der Tat wurde der Name San Myung Moon ein Synonym für Häresie und Pseudoreligion. Man hört selten, dass mein Name ohne diese Begriffe erwähnt wird. 1953 erreichten die Verfolgungen ihren Höhepunkt. Wir schlossen die Hütte in Busan und zogen um nach Daegu und dann nach Seoul. Im Mai des darauf folgenden Jahres mieteten wir ein Haus im Bezirk von Seoul, Bukakdong, in der Nähe von Yangshungdak Park. Wir hängten ein Schild auf dem stand Heilig Geist Gesellschaft zur Vereinigung des Weltchristentums. Wir wählten diesen Namen, um auszudrücken, dass wir zu keiner Konfession gehörten und mit Sicherheit nicht beabsichtigten, eine neue zu schaffen. Weltchristentum bezieht sich auf die gesamte weltweite Christenheit der Gegenwart sowie der Vergangenheit. Vereinigung offenbart unseren Zweck der Einheit und Heiliger Geist bezeichnet die Harmonie zwischen der geistigen und der physischen Welt, die aus der Liebe der Vater-Sohn-Beziehung, die im Zentrum steht, hervorgeht. Unser Name soll ausdrücken, die geistige Welt, ausgerichtet auf Gott, ist mit uns. Insbesondere Vereinigung repräsentiert mein Ziel, Gottes ideale Welt herbeizuführen. Vereinigung bedeutet nicht Verband oder Union. Eine Union kommt zustande, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Doch Vereinigung bedeutet, dass zwei zu eins werden. Vereinigungskirche wurde später unser allgemein bekannter Name, doch er wurde uns von anderen gegeben. Am Anfang bezeichneten uns Universitätsstudenten als die Seoul-Kirche. Ich verwende das Wort Kyohe nicht gern in der gebräuchlichen Bedeutung von Kirche. Doch ich mag die ursprüngliche Bedeutung seiner chinesischen Schriftzeichen. Kyo bedeutet Lehren und He bedeutet Zusammenkunft. Darum ist die wörtliche Bedeutung des koreanischen Wortes Zusammenkunft, um zu lehren. Das Wort für Religion, Yonkyo, ist aus zwei chinesischen Schriftzeichen zusammengesetzt, die Mittelpunkt bzw. Lehre bedeuten. Wenn das Wort Kirche eine Zusammenkunft bezeichnet, bei der geistige Grundsätze gelehrt werden, so hat es eine gute Bedeutung. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Kyohe bietet keinen Grund für die Menschen, sich voneinander abzugrenzen. Im Allgemeinen gebrauchen die Menschen das Wort Kyohe allerdings nicht in der ursprünglichen Bedeutung. Ich wollte uns nicht in diese separatistische Kategorie einordnen. Meine Hoffnung war es, eine Kirche ohne Konfession zu schaffen. Wahre Religion versucht, die Nation zu retten, selbst wenn sie dafür ihre eigene religiöse Organisation opfern muss. Sie versucht, die Welt zu retten, sogar auf Kosten der eigenen Nation. Und sie versucht, die Menschheit zu retten, auch wenn es bedeutet, die Welt zu opfern. Nach diesem Verständnis kann es niemals eine Situation geben, in der die Konfession den Vorrang hat. Es war notwendig, ein Schild mit einem Kirchennamen aufzuhängen, doch in meinem Herzen war ich bereit, es jederzeit herunterzunehmen. Sobald jemand ein Schild mit dem Namen Kirche aufhängt, macht er eine Unterscheidung zwischen Kirche und Nichtkirche. Etwas zu nehmen, das eins ist und es in zwei Teile zu teilen, ist nicht richtig. Das war nicht mein Traum. Das ist nicht der Weg, den ich zu gehen beabsichtigte. Wenn ich dieses Schild herunternehmen muss, um die Nation oder die Welt zu retten, so bin ich jederzeit dazu bereit. Unser Schild hing neben dem Haupteingang. Es hätte besser ausgesehen, wenn wir es an einer höheren Stelle aufgehängt hätten, doch der Dachvorsprung war sehr tief, so dass es keine günstige Stelle gab, ein Schild höher zu platzieren. Am Ende hängten wir das Schild etwa in Augenhöhe eines Kindes auf. Tatsächlich nahmen einige Kinder aus der Nachbarschaft das Schild herunter, spielten damit und brachen es in zwei Teile. Wegen seiner historischen Bedeutung konnten wir es nicht wegwerfen. Wir fügten die beiden Teile mit einem Draht wieder zusammen und nagelten es etwas fester an die Fassade. Möglicherweise erfuhr unsere Kirche auch deshalb unbeschreibliche Demütigungen, weil unser Schild mit solcher Respektlosigkeit behandelt wurde. Der Dachvorsprung war so tief, dass man den Kopf einziehen musste, um durch die Eingangstür zu gehen. Der Raum war ungefähr 6 Quadratmeter groß und es war so eng, dass wir manchmal mit unserer Stirn gegeneinander stießen, wenn 6 von uns im Raum beteten. Die Leute in der Nachbarschaft lachten über unser Schild. Sie machten sich lustig über uns und fragten, von welcher Art von Weltvereinigung wir in diesem winzigen Häuschen, in das man hineinkriechen musste, träumen würden. Sie versuchten nicht herauszufinden, warum wir einen solchen Namen gewählt hatten. Sie betrachteten uns einfach als verrückt. Das machte uns aber nichts aus. In Busan hatten wir um Essen gebettelt, um zu überleben, und jetzt hatten wir einen Raum, um Gottesdienste abzuhalten. Wir hatten nichts zu fürchten. Als Anzug nahm ich die Hose und Jacke eines US-Army-Arbeitsanzugs und färbte sie schwarz. Ich trug sie zusammen mit schwarzen Gummischuhen. Auch wenn andere uns herablassend behandelten, trugen wir in unseren Herzen mehr Würde als irgendjemand anders. Die Menschen, die teilnahmen, bezeichneten sich untereinander als Shiku oder Familienmitglieder. Wir waren von Liebe berauscht. Jeder, der kam, konnte sehen, was ich tat und hören, was ich sagte. Wir waren durch ein unsichtbares Band der Liebe, das uns mit Gott kommunizieren ließ, verbunden. Eine Frau kochte zum Beispiel zu Hause Reis und lief dann plötzlich zur Kirche. Eine andere erzählte ihrer Familie, sie wolle sich andere Kleidung anziehen, um dann stattdessen in ihren alten, durchlöcherten Kleidern zur Kirche zu laufen. Selbst wenn die Schwiegereltern einer Frau den Kopf scherten, um sie davon abzuhalten, zur Kirche zu gehen, so kam sie dennoch mit ihrer Glatze. Als die Zahl der Mitglieder anstieg, begannen wir auf Universitätsgeländen zu missionieren. In den 50er Jahren waren die Universitätsstudenten als Intellektuelle in der koreanischen Gesellschaft hoch angesehen. Wir begannen in der Nähe der Tore der EWA Frauenuniversität und der Yonsei Universität zu arbeiten. Bald verbrachte eine beträchtliche Zahl an Studenten ihre Zeit in unserer Kirche. Professorin Yun Yang-Yang, die Musik an der EWA unterrichtete, sowie Professorin Chung-Hua Han, die Studentenheimleiterin war, besuchten unsere Kirche. Auch viele Studenten kamen, doch nicht nur ein oder zwei auf einmal. Dutzende kamen und ihre Zahl stieg rasch an. Das überraschte die etablierten Kirchen genauso wie uns selbst. Innerhalb von 2 Monaten, nachdem wir mit unserer Missionsarbeit auf dem Campus begonnen hatten, vergrößerte sich unsere Gemeinde explosionsartig. Vorwiegend waren es Studenten von EWA und Yonsei. Die Wachstumsrate war unglaublich. Es war so, als ob ein Frühlingswind geweht und die Herzen der Studenten in einem Augenblick verändert hätte. Dutzende von EWA-Studentinnen packten ihre Sachen und zogen aus dem Studentenwohnheim aus. Das passierte an einem einzigen Tag. Wenn jemand versuchte, sie aufzuhalten, sagten sie, warum? Warum versuchst du mich aufzuhalten? Wenn du mich stoppen möchtest, musst du mich töten. Töte mich also. Sie kletterten sogar über die Mauern, die das Gelände umgaben. Ich versuchte, sie aufzuhalten, doch es half nichts. Sie wollten nicht in ihrer sauberen Schule sein, sondern stattdessen in unserer kleinen Kirche, die nach schmutzigen Füßen roch. Es gab nichts, was man machen konnte, um sie umzustimmen. Letzten Endes schickte die Dekanin Hwalran Kim die Professorin Jung-on Kim vom Institut für religiöse Wohlfahrtspflege zu unserer Kirche. Professorin Kim hatte Theologie in Kanada studiert und war eine Theologin, in die EWA große Hoffnungen für die Zukunft setzte. Die Dekanin Kim wählte Jung-on Kim aus, da ihr Fachgebiet Theologie war. Sie nahm an, dass Professorin Kim eine entschiedene Kritik unserer Theologie entwickeln könnte, die endgültig diesen Zulauf an Studenten beenden würde. Doch eine Woche nachdem sie mich getroffen hatte, trat diese spezielle Repräsentantin, Professorin Kim, unserer Kirche bei und wurde eines unserer enthusiastischen Mitglieder. Das gab uns sogar noch mehr Glaubwürdigkeit unter den anderen Professoren und Studenten von EWA. Die Anzahl unserer Mitglieder vergrößerte sich lawinenartig. Die Situation geriet außer Kontrolle und etablierte Kirchen fuhren fort mit ihren Vorwürfen, dass wir ihre Mitglieder abwerben würden. Das schien mir nicht gerechtfertigt zu sein. Ich habe niemals jemandem gesagt, er solle meine Predigten hören oder unsere Kirche besuchen. Wenn ich Leute zum Haupteingang hinausjagte, kamen sie durch die Hintertür wieder herein. Wenn ich die Tore schloss, kletterten sie über den Zaun. Ich war machtlos und konnte sie nicht aufhalten. Diejenigen, die davon am meisten verblüfft waren, waren die Verwalter von Jonsei und Eva, die ihrerseits von christlichen Stiftungen unterstützt wurden. Sie konnten nicht einfach zusehen und nichts tun, während ihre Studenten und Lehrkörper in Scharen zu einer anderen religiösen Gruppe strömten. Zwei Universitäten verweisen Studenten und Professoren. Die Jonsei-Universität und die Eva-Frauen-Universität befanden sich in einer Krise und wählten schließlich eine Maßnahme, die nie zuvor und auch seitdem nie wieder angewendet wurde. Eva feuerte 5 Professorinnen, inklusive Professorin Jung und Kim, und verwies 14 Studentinnen von der Universität. Unter diesen Studentinnen befanden sich 5 in ihrem Abschlussjahr. Auch Jonsei feuerte einen Professor und verwies 2 Studenten. Der Schulseelsorger von Eva versuchte den Studenten einen Rat zu geben. Ihr könnt dieser Kirche nach eurem Abschluss beitreten, so wird die Universität keinen Schaden davontragen. Doch es nützte nichts, es hatte den gegenteiligen Effekt. Die verwiesenen Studenten protestierten aufs Heftigste. Es gibt viele Atheisten in unserer Universität, sagten sie, und es gibt sogar Kinder von traditionellen Schamanen, die auf unserer Universität gehen. Wie kann die Universität es rechtfertigen, uns zu verweisen und einer solch heuchlerischen Doppelmoral folgen? Doch die Universität hielt an ihrem Entschluss fest. Sie wiederholte einfach ihre Position. Wir sind eine private christliche Universität. Wir haben das Recht, Studenten zu verweisen, wie es uns beliebt. Als die Medien von diesem Vorfall erfuhren, druckte eine Zeitung einen Leitartikel mit dem Artikel »Universitätsverweis in einem Land mit Religionsfreiheit ist falsch«. Bald wurde die Situation ein öffentliches Diskussionsthema. Eva, die von einer christlichen Stiftung in Kanada unterstützt wurde, befürchtete, ihre Förderung zu verlieren, wenn bekannt würde, dass eine große Zahl ihrer Studentinnen eine Kirche besuchten, die als heretisch betrachtet wurde. In jenen Tagen hielt Eva 3-mal pro Woche Gottesdienste ab, kontrollierte die Anwesenheit und legte die Anwesenheitsprotokolle ihrem Missionshauptquartier vor. Nachdem die Studenten verwiesen und die Professoren entlassen worden waren, begann sich die öffentliche Meinung zu unseren Gunsten zu wenden. In ihrem Bemühen, diesem Trend entgegenzuwirken, begann Eva eine Kampagne falscher Gerüchte, zu widerwärtig, um sie hier wiederzugeben. Doch wie es so oft der Fall ist, je obszöner ein Gerücht, desto mehr Menschen schwelgen im Glauben daran und sorgen leider für dessen Verbreitung. Diese Gerüchte begannen sich zu verselbstständigen und entwickelten schon bald eine Eigendynamik. Unsere Kirche litt über ein Jahr lang darunter. Ich wollte nicht, dass diese Probleme in solch einer Weise außer Kontrolle gerieten. Ich wollte keine Probleme verursachen. Ich bemühte mich, die Studenten und Professoren zu überzeugen, ein stilles, ruhiges Glaubensleben zu führen. Ich erklärte, dass es nicht nötig sei, die Studentenheime zu verlassen und öffentliches Ärgernis zu erregen. Doch sie blieben unnachgiebig. »Warum sagst du uns, dass wir nicht hierher kommen sollen?«, fragten sie. »Wir möchten dieselbe Gnade erhalten wie alle anderen.« Am Ende wurden sie gezwungen, ihre Universitäten zu verlassen. Ich fühlte mich nicht wohl dabei. Nachdem sie von ihren Universitäten verwiesen worden waren, gingen die Studenten als Gruppe zu einer Gebetsstätte auf dem Berg Samgak im Randgebiet von Seoul. Sie gingen dorthin, um Trost für ihre verletzten Herzen zu suchen. Sie waren aus ihren Universitäten geworfen worden, ihre Familien waren zornig auf sie und ihre Freunde wollten nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Sie fasteten und verbrachten ihre gesamte Zeit damit, so hingebungsvoll und verzweifelt zu beten, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten und ihre Nasen liefen. Bald begannen einige in Zungen zu reden. Es ist wahr, dass Gott erscheint, wenn wir uns am Rande von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung befinden. Jene Studenten, die von ihren Universitäten verwiesen und von ihren Familien und der Gesellschaft verstoßen worden waren, fanden Gott in der Gebetsstätte auf dem Berg Samgak. Ich stieg auf den Berg Samgak und brachte den Studenten, die vom Fasten ausgemergelt waren, Essen und tröstete sie. »Es ist schlimm genug, dass ihr zu Unrecht verwiesen wurdet«, erklärte ich. »Aber bitte, fastet nicht noch zusätzlich. Wenn euer Gewissen im Reinen ist mit dem, was ihr getan habt, dann ist es nicht unehrenhaft, dafür beschimpft zu werden. Verliert nicht den Mut und wartet, bis eure Zeit gekommen ist.« Fünf Studentinnen, die in ihrem Abschlussjahr waren, wechselten später zur Sukmyok-Frauenuniversität, doch der Schaden war bereits angerichtet. Dieser Vorfall spielte eine entscheidende Rolle und wurde zum Wendepunkt, der mir einen äußerst schlechten Ruf verschaffte. Die Zeitungsartikel berichteten so, als ob alle bösen Handlungen der verschiedenen Religionen von uns verübt wurden. Die Menschen, die auf die Gerüchte zunächst mit »Kann das wahr sein?« reagierten, sagten nun »Es ist wahr.« Es schmerzte, einer solch unfairen Behandlung ausgesetzt zu sein. Die Ungerechtigkeit war so groß, dass es mich wütend machte. Ich wollte laut aufschreien und die Gerüchte widerlegen, doch ich erhob meine Stimme nicht und versuchte nicht, dagegen zu kämpfen. Wir hatten so viele andere Dinge zu verwirklichen und wollten keine Zeit für solche Kämpfe vergeuden. Ich glaubte daran, dass solche Missverständnisse und solcher Hass sich mit der Zeit auflösen würden und dass wir unsere Energien nicht allzu sehr darauf richten und uns darum sorgen sollten. Ich tat so, als würde ich die Menschen nicht hören, wenn sie sagten, San Myung-moon soll vom Blitz getroffen werden, oder wenn christliche Geistliche für meinen Tod beteten. Doch anstatt sich aufzulösen, nahmen die Gerüchte mit jedem neuen Tag auf abenteuerliche Weise zu. Es war, als ob die ganze Welt sich vereinigt hätte, um mit dem Finger auf mich zu zeigen und mich anzuklagen. Selbst in der Hitze der Hungnam-Düngerfabrik hatte ich mich geweigert, meine Schienbeine zu entblößen, doch nun behaupteten die Gerüchte, ich würde nackt in unserer Kirche herumtanzen. Bald sahen Menschen, die unsere Kirche das erste Mal besuchten, mich mit Augen an, die zu fragen schienen, bist du derjenige, der seine Kleidung auszieht und nackt herumtanzt? Ich wusste besser als jeder andere, dass es Zeit brauchen würde, bis solche Missverständnisse verschwinden würden. Ich versuchte daher nie, mit ihnen zu streiten und zu sagen, so bin ich nicht. Wir können einen Menschen nicht kennen, ohne ihn getroffen zu haben, und dennoch gab es viele, die nicht zögerten, mich zu verfluchen, ohne mir jemals begegnet zu sein. Ich wusste, dass es zwecklos war, gegen solche Menschen anzukämpfen, und erduldete deshalb alles in Stille. Der Vorfall von Yonsei und Eva drängte unsere Kirche an den Abgrund der Vernichtung. Das Image von einer Pseudoreligion oder einem Kult wurde unzertrennlich mit meinem Namen verbunden und alle etablierten Kirchen appellierten gemeinsam an die Regierung, mich strafrechtlich zu verfolgen. Am 4. Juli 1955 führte die Polizei eine Razzia in unserer Kirche durch und verhaftete mich und vier Mitglieder, Wonbil Kim, Hyo Hyung-u, Hyo Min-yu und Hyo Won-yu. Die Geistlichen und Ältesten der etablierten Kirchen verbündeten sich mit den weltlichen Autoritäten und schrieben Briefe, in denen sie die Schließung unserer Kirche forderten. Die vier Mitglieder, die mich von Anfang an begleitet hatten, wurden gezwungen, mit mir im Gefängnis zu bleiben. Die Verfolgung war hiermit jedoch noch nicht zu Ende. Die Polizei begann mit Ermittlungen über meine Herkunft und erhob Anklage, dass ich mich der Einberufung zum Wehrdienst entzogen hätte. Doch das war genauso unerhört. Als ich im Todeslager von Nordkorea entkommen war und in den Süden flüchtete, war ich bereits über das Alter hinaus, das für die allgemeine Wehrdienstpflicht galt. Dennoch wurde ich beschuldigt, mich der Einberufung zum Wehrdienst entzogen zu haben. Neue Knospen wachsen auf versenkten Zweigen. Die Beamten der Geheimdienstabteilung des Amtes für öffentliche Ordnung, die die Razzia in unserer Kirche durchgeführt und mich in Haft genommen hatten, brachten mich zur Chungbu-Polizeistation. Ich war empört über die Anklage, dass ich mich der Einberufung zum Wehrdienst entzogen hätte, aber ich sagte nichts. Ich hatte einen Mund zum Sprechen, doch ich erhielt keinerlei Gelegenheit, etwas zu sagen. Einige sahen mein Schweigen angesichts des ungerechten Verfahrens und beschimpften mich als Mann ohne Rückgrat. Auch diese Beschimpfung ließ ich ohne ein Wort über mich ergehen, im Glauben, dass es auch ein Teil des Weges war, den ich zu gehen hatte. Wenn das der Pfad war, dem ich folgen musste, um mein Ziel zu erreichen, dann konnte ich nichts dagegen tun. Da ich einen solch klaren Weg verfolgte, konnte ich nicht besiegt werden. Je mehr ich attackiert wurde, desto mehr bemühte ich mich, ehrenhafter als jeder andere zu handeln. Da ich diesen Entschluss in meinem Herzen gefasst hatte, hatte die Polizei keine Kontrolle über mich. Als der Beamte seinen Bericht verfasste, erklärte ich ihm, was er schreiben sollte. »Warum fügen Sie nicht das noch hinzu?« sagte ich zu ihm. »Und hier oben sollten Sie es so schreiben.« Er tat, wie ich es ihm vorschlug. Jeder Satz, den ich ihm diktierte, war korrekt. Doch als der Beamte alles zusammenfügte, sah er, dass es zum Gegenteil der von ihm beabsichtigten Schlussfolgerung führte. Er wurde zornig und zerriss den Bericht. Am 13. Juli 1955 Am sechsten Tag meiner Inhaftierung in der Chungbu-Polizeistation wurde ich in ein anderes Gefängnis geschickt. Diesmal war es das Seo-Demun-Gefängnis in Seoul. Mir wurden Handschellen angelegt, doch ich war weder beschämt noch betrübt. Das Leben im Gefängnis war kein Hindernis für mich. Es kann jemanden dazu veranlassen, Zorn in seinem Herzen zu hegen, doch auf meinem Pfad war es nie ein Hindernis. Für mich war es ein Weg, um zusätzliches Kapital für meine zukünftigen Aktivitäten zu sammeln. Ich überwand das Gefängnisleben, indem ich mir sagte, ich bin nicht jemand, der im Gefängnis sterben wird. Ich kann nicht hier sterben. Dies ist nur ein Sprungbrett für mich, um einen großen Schritt in Richtung einer befreiten Welt zu machen. Es ist das Gesetz des Himmels und der Erde, dass das Böse untergehen und das Gute aufsteigen wird. Selbst wenn ich durch einen Misthaufen gehen muss, werde ich nicht scheitern, solange ich ein reines Herz bewahre. Als ich in Handschellen abgeführt wurde, gingen einige Frauen vorbei, sahen mich von der Seite an und schüttelten missbilligend ihre Köpfe. Sie gaben einem das Gefühl, dass es grotesk war, mich auch nur anzusehen, da sie glaubten, ich wäre der Leiter eines Sexkults. Doch ich war weder von Angst erfüllt noch beschämt. Selbst wenn obszöne Worte verwendet wurden, um mich und unsere Kirche zu beschimpfen, erschütterte es mich nicht. Natürlich hatte ich auch ganz normale Gefühle. Nach außen hin bewahrte ich meine Würde, doch es gab auch Zeiten, in denen ich mich bedrückt und zutiefst traurig fühlte. Jedes Mal, wenn ich spürte, dass mein Mut sank, hielt ich durch, indem ich zu mir sagte, ich bin nicht jemand, der einfach im Gefängnis stirbt. Ich werde wieder aufstehen, dessen bin ich mir sicher. Ich bestärkte meinen Entschluss, indem ich mir sagte, ich nehme all den Schmerz auf mich, ich trage die gesamte Bürde für unsere Kirche. Man hätte erwarten können, dass meine Gefängnishaft das Ende unserer Kirche bedeutet hätte und dass die Mitglieder getrennte Wege gehen würden. Doch stattdessen kamen täglich Mitglieder, um mich zu besuchen. In manchen Fällen kämpften sie sogar darum, wer als Erster kommen dürfte. Besuche waren nur nach 8 Uhr morgens erlaubt. Doch die Mitglieder standen frühmorgens draußen vor dem Gefängnistor Schlange und warteten. Je mehr Menschen mich verfluchten und je isolierter meine Situation wurde, desto mehr Menschen stellten sich an, um mich zu besuchen, zu ermutigen und für mich Tränen zu vergießen. Ich begrüßte sie nicht einmal mit starken Emotionen. Genau genommen wies ich sie zurück und sagte Dinge wie, »Warum kommt ihr und macht so einen Wirbel?« Und dennoch folgten sie mir in Tränen. Das war ein Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Liebe. Sie hingen nicht an mir, weil ich wortgewandt reden konnte. Sie mochten mich, weil sie um die Liebe wussten, die tief in meinem Herzen wohnt. Unsere Mitglieder erkannten mein wahres Herz. Auch wenn ich sterbe, werde ich nie diese Mitglieder vergessen können, die mir folgen, selbst als ich gefesselt vor Gericht stehen musste. Ich erinnere mich noch immer an ihren Gesichtsausdruck, als sie schluchzten, während ich auf der Anklagebank saß. Die Gefängniswärter waren sichtlich erstaunt. Wie schafft es dieser Mann, die Menschen so verrückt zu machen? Wunderten sie sich, als sie unsere Mitglieder zum Gefängnis strömen sahen. Es ist nicht ihr Ehemann und sie sind nicht seine Ehefrau. Er ist nicht ihr Sohn. Wie können sie sich ihm so sehr hingeben? In mindestens einem Fall meinte einer der Wärter, wir hörten, dass Moon ein Diktator sei und die Menschen ausbeute, aber das ist offensichtlich nicht wahr. Dieser Wärter wurde später ein Mitglied und folgte unserem Weg. Letztendlich, nachdem ich 3 Monate in Gefangenschaft war, befand mich das Gericht für unschuldig und ich wurde freigelassen. Am Tag meiner Entlassung verabschiedeten mich der Gefängnisleiter und die Leiter aller Gefängnisabteilungen in aller Förmlichkeit. Innerhalb von 3 Monaten wurden sie alle Mitglieder unserer Vereinigungsfamilie. Der Grund, warum sie ihre Herzen mir zuwandten, war einfach. Sobald sie mich einmal aus der Nähe betrachten konnten, erkannten sie, dass ich ganz und gar nicht die Person war, die in den Gerüchten porträtiert wurde. Es kam also so weit, dass die abwegigen Gerüchte, die in der Gesellschaft kursierten, unserer Missionsarbeit sogar halfen. Als ich von der Polizei abgeführt wurde, machten die Medien und die Gesellschaft viel Aufhebens darum. Als ich jedoch für unschuldig befunden und freigelassen wurde, waren sie still. Der einzige Bericht über meinen Freispruch wurde in einem 3-Zeilen-Artikel an einer unauffälligen Stelle einer Zeitung veröffentlicht. Er besagte, Reverend Moon unschuldig freigelassen. Die widerwärtigen Gerüchte, die das ganze Land in Aufregung versetzt hatten, hatten sich alle als falsch herausgestellt. Doch diese Tatsache wurde nicht veröffentlicht. Unsere Mitglieder protestierten und sagten, Reverend Moon, das ist ungerecht, es macht uns so wütend, wir können es nicht ertragen. Sie weinten vor mir, doch ich blieb still und beruhigte sie. Ich werde nie den Schmerz vergessen, den ich spürte, als ich der Schikane jener falschen Anklagen ausgesetzt war. Ich ertrug es, auch wenn so viele Menschen gegen mich waren, dass es sich manchmal anfühlte, als gäbe es in ganz Korea keinen Quadratzentimeter mehr, auf dem ich in Ruhe stehen bleiben konnte. Das Leid, das ich in jener Zeit durchlebte, blieb in einem Winkel meines Herzens zurück. Es mag sein, dass ich ein Baum bin, der von Wind und Regen gepeitscht und von Feuer angesenkt wird. Doch ich werde niemals ein Baum sein, der verbrennt und stirbt. Selbst ein Zweig, der versenkt wurde, wird neue Knospen hervorbringen, wenn der Frühling kommt. Wenn ich auf meinem Weg mit Demut und starker Überzeugung fortschreite, wird sicherlich der Tag kommen, an dem die Welt den Wert dessen, was ich tue, verstehen wird.